Der Predigttext steht in 1. Mose 3, die Verse 1 bis 24, und ich lese aus der Einheitsübersetzung. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf, ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie an den Schritten hörten, dass sich Gott, der Herr, beim Tagwind im Garten erging, versteckte sich der Mensch und seine Frau vor Gott, dem Herrn, inmitten der Bäume des Gartens. Aber Gott, der Herr, rief nach dem Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Er antwortete: Ich habe deine Schritte gehört im Garten. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich. Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen? Der Mensch antwortete: Die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben. Was hast du und der Gott, der Herr, sprach zu der Frau: Was hast du getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt. So habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er trifft dich am Kopf, und du triffst ihn an der Ferse. Zur Frau sprach er: Viel Mühsal bereite ich dir, und häufig wirst du schwanger werden. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Nach deinem Mann hast du Verlangen, und er wird über dich herrschen. Zum Menschen sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten hatte, davon nicht zu essen, ist der Erdboden deinetwegen verflucht. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen, und die Pflanzen des Feldes wirst du essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Denn von ihm bist du genommen, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Gott, der Herr, machte dem Menschen und seiner Frau Gewänder von Fell und bekleidete sie damit. Dann sprach Gott, der Herr: Siehe, der Mensch ist wie einer von uns geworden, dass er Gut und Böse erkennt. Aber jetzt soll er nicht seine Hand ausstrecken, um auch noch vom Baum des Lebens zu nehmen, davon zu essen und ewig zu leben. Da schickte Gott, der Herr, ihn aus dem Garten Eden weg, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim wohnen und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewahren.
Ich bete. Danke, du guter Gott, dass du auch aus solchen uralten Worten und Sätzen, Erzählungen zu uns heute sprechen willst, dass dein guter Geist uns dein Wort erschließt. Und so lass keiner hier sein, der nicht etwas von dir und deinem Wort mitnimmt, dass du ihn anrührst und Gutes in seinem Leben wirkst. So hilf uns, jedem Einzelnen recht für sich zu hören. Und so rede du, du guter Gott. Amen. Liebe Gemeinde, wer kann diesen Werbeslogan vervollständigen? Die zarteste Versuchung seit es Schokolade gibt. Richtig. Versuchungen begegnen uns überall in unserem Leben. Sie gehören zum Leben dazu. Und wie der Werbeslogan zeigt, werden sie nicht unbedingt negativ gesehen. Ansonsten könnte ja mit dem Begriff nicht geworben werden. Versuchung kann durchaus auch positiv verstanden werden, als Herausforderung. So sieht Petrus in seinem Brief die Versuchung als Prüfung, über die man sich sogar freuen soll, weil man durch sie Anteil an Jesu Leiden erhält. Andererseits, wir haben es gehört, erinnert Jakobus daran, dass Versuchung einen auch gefährden kann, dazu bringen kann, etwas zu tun, was nicht gut ist, sondern letztlich einem selbst und anderen schadet. Das ist wohl auch die Bedeutung der etwas missverständlichen Bitte im Vater Unser, führe uns nicht in Versuchung. Es meint wohl, bewahre uns davor, versucht zu werden. Wer von Ihnen, wer von euch fastet? Niemand? Doch, also ich habe schon gesehen, Heidi, in Bonn wird also gefastet. Das sind die Rheinländer, die haben kräftig gefeiert, dann müssen sie fasten. Jedes Jahr. Also ich faste auch. Süßigkeiten sind tabu für diese 7 Wochen. So fastet, gehört Fasten auch zu dieser Passionszeit ja eigentlich dazu. Wer fastet, der stellt sich ja ganz bewusst eben dieser Herausforderung in diesen 7 Wochen etwas nicht zu essen oder nicht zu trinken oder vielleicht auch nicht zu tun. Und er wird in dieser Zeit immer wieder versucht sein, das Fasten zu brechen. Weil gewöhnlich fastet man ja von etwas, das man gerne tut, isst oder trinkt. Doch wer es durchhält, der ist ein klein wenig stolz darauf. Und es bestätigt sie darin, nicht abhängig zu sein, der Versuchung eben widerstehen zu können und gewinnt darin Freiheit. In unserem heutigen Predigttext geht es auch um Versuchung, auch wenn dieses Wort so im Text nicht vorkommt. Und es werden viele andere Themen unseres Lebens angesprochen. Und das alles in einer Erzählung, die uns so fern und doch eben in ihren Themen so nah ist. Schauen wir sie uns ein wenig genauer an, um mit dem Thema Versuchung und dem einen oder anderen auf die Spur zu kommen. Jakobus schreibt ja, wir haben es gehört, dass die Versuchung aus uns selbst kommt. Die Urgeschichte weist uns aber darauf hin, dass sie dennoch zugleich auch von außen angestoßen werden kann. Werbung ist doch letztlich nichts anderes als eben dieser Versuch, uns dahin zu bringen, etwas zu kaufen, was wir sonst vielleicht nicht unbedingt täten. Sie stößt etwas in uns an, das dann eben in uns Widerhall findet. Sie trifft einen Anknüpfungspunkt, eine vielleicht schon lange in uns schlummernde Sehnsucht, einen lang gehegten, aber vielleicht immer unterdrückten und selbst nicht eingestandenen Wunsch. Und nun, ja doch, wäre doch gar nicht schlecht, vielleicht sollte ich. Und wenn er dann noch so klug und so raffiniert vorgetragen wird, da wird in uns etwas in Gang gesetzt. Die Schlange, die in vielen Kulturen als schlau, als weise, aber auch als gefährlich allglatt gilt, sie fragt mit großer psychologischer Raffinesse: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum im Garten essen? Als ob sie nicht wüsste, was Gott gesagt hat. Diese Einflüsterung, wir möchten ihr am liebsten doch als Hörer, als Leserin selbst antworten. Ja, natürlich nicht. Wir sind doch die Krone der Schöpfung. Wie sollte Gott uns so übel behandeln? Nein, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von diesem einen Baum nicht. Doch dann passiert etwas, das ist auch typisch. Wir verschärfen dieses eine, dieses einzige kleine, unscheinbare Verbot. Der Baum wird völlig zum Tabu. Wir dürfen ihn auch nicht berühren. Der berühmte Zaun der Pharisäer um das Gesetz, einen solchen zu bauen, steckt auch in uns. Wehret den Anfängen, am besten gar nicht erst in die Nähe kommen. Wobei, da ist der Zweifel schon gesät und beginnt aufzugehen. Bis jetzt war dieser Baum uninteressant, war halt einer von vielen und eben nur dieser eine, von dem wir nichts essen sollen, aber es waren noch genug andere da. Doch nun ist plötzlich dieser eine ins Interesse, in den Mittelpunkt gerückt. Und es drängt sich dann die Frage auf, ja, warum sollen wir eigentlich nicht von ihm auch essen? Wir kennen das doch. Verbote machen aufmerksam, wecken das Interesse. Und schon steht die Versuchung im Raum und wird sofort von der Werbung unterfüttert. Wobei sie nur in bunten Bildern und mit wohlfeilen Worten das ausdrückt, was sich schon in uns an Gedanken geformt hat oder zu formen beginnt. Warum verbietet uns Gott eigentlich diese Frucht? Die sieht doch absolut lecker aus. Leckerer eigentlich doch als alle anderen, wenn man es mal genau betrachtet. Warum habe ich das denn vorher noch nicht bemerkt? Will Gott uns etwas vorenthalten? Will er diese Frucht für sich alleine haben? Und es drängen sich die Einflüsterungen der Schlange ins Bewusstsein. Und klug macht sie wohl auch. Wissen, was gut und böse ist, das kann doch nicht falsch sein. Das bringt uns doch gleich ein paar Schritte weiter. Gott will uns wohl für dumm verkaufen. Er will uns dumm sterben lassen. Die Versuchung hat zugeschlagen. Sie ist erfolgreich. Das Misstrauen ist gesät und geht auf. Der Mensch verliert seine Unschuld. Wobei von Schuld oder Sünde in dieser Geschichte nirgends die Rede ist. Nur in den Bibelübersetzungen wird sie meist mit die Geschichte vom Sündenfall oder der Sündenfall überschrieben. Was allerdings stimmt, der Mensch ist danach nicht mehr derselbe. Ihm gehen die Augen auf. Er kann seine eigene Begrenztheit plötzlich erkennen. Er fühlt sich nackt. Und er muss nun selbst entscheiden, was gut und was böse, was richtig und falsch, was dienlich und was zerstörerisch ist. Keine paradiesische Unwissenheit, keine kindliche Unbedarftheit mehr. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ich bin manchmal müde davon und möchte am liebsten den Kopf in den Sand stecken, wenn es wieder mal darum geht, mit einer schwierigen Situation umgehen zu müssen, eine Entscheidung treffen zu müssen, Gespräche führen zu müssen. Ich mag manchmal nicht abwägen zwischen den unterschiedlichen Interessen, zwischen verschiedenen und manchmal sich widersprechenden Werten und Normen. Das ist herausfordernd, anstrengend, mühsam. Und dann wünsche ich mich eben manchmal einfach in die Kindheit zurück. Da war alles so einfach. Da konnte man einfach in den Tag hineinleben. Die Eltern haben sich schon gekümmert und haben das Wesentliche entschieden. Kein Druck, einfach Kind sein. Doch andererseits will ich doch Verantwortung übernehmen. Ich will doch auch Entscheidungen selbst treffen. Ich will doch nicht gelebt werden, sondern ich will selbst über mein Leben entscheiden können. Will doch mitreden dabei, wie es in unserer Welt zugehen soll, was jetzt dran ist, was gut ist und was vielleicht eben eher schädlich ist, was wir besser lassen sollten. Und die Bibel selbst weist uns an etlichen Stellen genau diese Aufgabe zu entscheiden darüber, was gut und was böse ist. Und gibt uns ja genau dafür auch Hilfestellungen in Form von Geh- und Verboten mit ihren Erzählungen und Liedern und weisen Sprüchen. Und die Bibel spricht an anderen Stellen auch sehr positiv davon, dass uns die Augen geöffnet werden, dass wir die Welt sehen, wie sie ist, und auch uns selbst sehen, wie wir sind. Und so wird es auch hier in unserem Abschnitt ja gar nicht kritisiert, sondern einfach schlicht sachlich erzählt, festgestellt. So ist es nun. So ist es in dieser Welt. So ist unser Leben. Das Paradies liegt hinter uns, für uns unerreichbar. Der Erzähler sagt nur, Gott hätte es uns gegönnt. Doch schon auch der Erzähler selbst in seiner Wirklichkeit, in seinem Leben erlebte das doch eben, dass es kein Paradies mehr gab. Wie oft sind wir zwiespältig und wissen nicht, was jetzt besser ist. Und das ist vielleicht in den letzten Jahrzehnten und erst recht in den letzten Jahrhunderten nicht besser, sondern schlimmer geworden. Es ist nicht leichter, sondern schwerer als vor, sagen wir, 500 Jahren. Die Welt, sie ist nicht mehr nur kompliziert. Das war sie wahrscheinlich schon immer. Sie ist komplex. Oft wissen wir doch gar nicht, welche Folgen unsere Tun, unsere Entscheidungen haben wird. Da ist so oft etwas gut gedacht. Und doch zeigt sich dann, dass an irgendwelchen Stellen diese gut gedachte und durchdachte Entscheidung doch auch negative, schlechte, böse Folgen hat. Unser Handeln hat immer Folgen. Und wir liegen mit unseren Entscheidungen ehrlicherweise doch nicht immer richtig. Wir sind herausgefordert, damit umzugehen. Und da ist dann immer auch die Versuchung, die Verantwortung wegzuschieben. Und das ist wohl die eigentliche Versuchung, die in dieser Geschichte erzählt wird. Hier zeigt sich, wie weit der Mensch gekommen ist, dabei Gut und Böse recht einzuordnen und sich entsprechend zu verhalten. Doch zunächst einmal geht mir an dieser Stelle der Erzählung auch mein Herz auf. Weckt sie eine Sehnsucht in mir? Gott, So lesen wir da, Gott geht im Garten spazieren. Und der Mensch, er könnte ihm einfach so begegnen und mit ihm reden. Oh, wäre das nicht herrlich? Und mehr noch, Gott sucht den Menschen, als er nicht gleich auf ihn trifft. Wo bist du? Und der Mensch, wir verstecken uns, weil wir das merken, dass wir vor Gott bloß dastehen. Der Mensch merkt, dass er nicht wie Gott ist. Er kann vor Gott nicht bestehen. Wir können vor Gott nicht bestehen. Und Gott durchschaut uns. Hast du von dem Baum gegessen? Und wir? Wir schauen in die Luft und pfeifen. Oder weisen auf den anderen. Der war's. Der, den du an meine Seite gestellt hast, der hat mir doch. Den hast du gemacht. Und ich muss mit dem leben. Doch dieser andere verweist auf die Werbung oder auf diesen oder jenen An- oder Verführer. Der hat mich dazu gebracht. Wir lassen uns so leicht verführen, die Verantwortung abzulehnen, die Schuld auf andere abzuschieben. Und letztlich ist doch Gott selbst schuld. Denn hat er nicht diese Welt gemacht? Also bitte. Versuchung bedeutet, wir sind verantwortlich. Verantwortlich für unser Leben. Du für deins, ich für meins. Und gemeinsam sind wir verantwortlich dafür, wie wir miteinander leben. Und mit den vielen anderen Menschen um uns herum. Und inmitten dieser Schöpfung und wie wir mit ihr umgehen. Denn sie zu kultivieren und zu bewahren, beides ist unsere Aufgabe. Dazu sind wir herausgefordert. Und dabei machen wir eben auch Fehler. Das kann gar nicht ausbleiben, weil wir sind nicht Gott. Ich bleibe immer wieder diesem oder jener etwas schuldig. Wie viele Versäumnisse trage ich in mir, die ich nicht mehr ändern kann und die mir doch immer noch wieder mal im Magen liegen, weil ich sie ja erinnere. Und was hast du versäumt zu tun für diesen oder jene? Und was ist alles misslungen, erwies sich am Ende als falsch? Und was davon war absehbar, habe ich gegen meine Erkenntnis dessen getan, was Gott möchte. Das gibt's ja auch. Das kennst du auch, vielleicht. Wir werden erprobt. Das sind alles Prüfungen, Versuchungen. Und manchmal dann denken wir dann sogar, ja, wir sind doch auf dem besten Wege, wie Gott zu sein. Sagt die Schlange ja. Ihr werdet sein wie Gott. Die Frau hier in der Geschichte geht gar nicht drauf ein. Die hat das noch nicht so aufgenommen. Aber im Laufe der Menschheitsgeschichte ploppt das immer wieder mal hoch. Wir brauchen Gott doch eigentlich gar nicht mehr. Und da ist dann die Versuchung umso größer, unsere Verantwortung abzuschieben. Weil wir können ja nicht schuld sein. Weil wir sind doch eigentlich schon fast wie Gott. Das muss jemand anders verantworten, nicht ich. Doch die Folgen, ganz gleich wie wir mit Fehlern und Schuld umgehen, die Folgen müssen wir immer tragen. Wir leben nicht im Paradies. Wir können Gott nicht mehr bei einem Spaziergang begegnen. Wir können uns nicht mehr damit herausreden, dass wir ja nicht wüssten, was gut und böse ist. Wir sind verantwortlich und leiden darunter auch immer wieder. Und doch wollen wir doch auch Verantwortung übernehmen. Wir wollen doch auch gestalten. Wir wollen doch auch unser Leben selbst bestimmen. Und so leben wir mit den Folgen, die unser Tun hat. So leben wir in dieser Zwiespältigkeit. Oft davon hin und her gerissen. So ist unser Leben. Aber, und das ist ein ganz dickes und frohes Aber, Gott bleibt sich treu. Er tut, was er tut, zu unserem Besten. Er zieht Grenzen, die uns davor schützen, dass unsere Verantwortung Ewigkeitscharakter bekommt, dass unser Tun und seine Folgen für immer bleiben und wir daran ewig leiden müssten. Ja, das Paradies ist uns verwehrt. Und doch leben wir doch auf einer Erde, die wunderschön ist, oder nicht? Und Gott ist immer noch unser Gott. Er hat uns alles zum Leben gegeben, was wir benötigen. Zuallererst hat er uns bekleidet. Er lässt uns nicht nackt, schutzlos, unbedarft. Kleider, so sagen wir, machen Leute. Wir können uns entwickeln. Wir können uns verändern, wir können reifen. Er schenkt uns schöpferische Kraft, Erfindungsreichtum, die Fähigkeiten, uns zu schützen vor Kälte und Wärme, vor anderen Geschöpfen. Wir können uns entscheiden, welche Versuchung wir an uns heranlassen. Wir können die Herausforderungen annehmen oder wir können auch sagen, nicht meine Baustelle. Und wir können dann mit unseren Fehlern, die wir möglicherweise dabei machen, offen umgehen. Wir können dieser Versuchung widerstehen, sie auf andere wegzudrücken, zu schieben, sondern unseren Teil der Verantwortung übernehmen. Denn vor allem und über allem steht das und das bleibt bestehen. Gott, so möchte ich es mal formulieren, ist mit uns aus dem Paradies ausgezogen. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Er ist Yahweh. Ich bin der Ich Bin. Ich bin da, bei dir, bei euch. Ja, er hat sogar seinen Sohn einen von uns werden lassen. Jesus Christus hat die Kreise des Versuchers, der uns von Gott abbringen und trennen möchte, hat diese Kreise begrenzt und sogar durchbrochen. Er lässt uns mit unseren Fehlern, mit unserer Schuld nicht allein, sondern vergibt. Und er trägt mit uns an den Verantwortlichkeiten, die wir in unserem Leben ja haben. Denen können wir nicht alle ausweichen. Wir können manchmal sagen, nee, das ist nicht meins. Aber an vielen Stellen können wir gar nicht anders, als Entscheidungen zu treffen. Und er will uns helfen, dass wir unsere Verantwortung gerne annehmen. Einstehen dann auch für unsere Fehler, unsere Schuld bekennen. Weil wir das wissen, er hat uns schon längst vergeben. Er ist treu. Er sichert uns das Leben. Und am Schluss auch das noch. Er will und er wird uns irgendwann auch wieder bei einem Spaziergang begegnen. Von Angesicht zu Angesicht. Amen.